Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
Leon Weintraub, Teil 1. Diese Folge unseres Podcasts ist eine in jeder Hinsicht ungewöhnliche Folge. Denn Leon Weintraub, Klaus Reinhardts und mein Gesprächsgast, ist ein in jeder Hinsicht ungewöhnlicher Mensch. Er ist Jude aus armen Verhältnissen im polnischen Lodz, geboren 1926. Er hat den Holocaust unter widrigsten Bedingungen überlebt und nach dem Krieg ohne Kenntnisse der deutschen Sprache und zunächst ohne Schulbildung jenseits der Grundschule Medizin studiert. Politische Ereignisse führten dazu, dass er sein Studium nicht in Deutschland beenden konnte. Er schloss es in Polen ab, promovierte schließlich sogar und war ein angesehener und progressiver Mediziner, spezialisiert auf Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Bis politische Umbrüche und Schikanen ihn erneut zum Neuanfang zwangen, diesmal in Schweden. Leon war Ehrengast bei der kürzlichen Verleihung des Herbert-Lewin-Preises, ein Preis, der Wissenschaftler auszeichnet, die die Rolle der deutschen Ärzteschaft zur Zeit des Nationalsozialismus aufarbeiten. Und das haben Klaus Reinhardt und ich zum Anlass genommen, ein Gespräch mit Leon Weintraub zu führen, das wir in diesem Podcast in 2 Episoden veröffentlichen. Ein Gespräch, in dem es natürlich um Leons bewegtes Leben geht, aber vor allem, was würde besser zu unserem Podcast passen, um die mal rühmliche und mal schändliche Rolle von Ärzten, um die richtige Haltung gegenüber dem Medizinberuf und um den angemessenen Umgang mit den Patientinnen und Patienten. Ich freue mich, dass Sie im Begriff sind, Leon näher kennenzulernen, aber vorher möchte ich Ihnen noch berichten, wie ich ihn kennengelernt habe. Am Tag vor unserem Treffen rief mich der 97-Jährige an, über WhatsApp, um sich mit mir zu einem Vorgespräch zu verabreden, in der Lobby seines Hotels. So könnten wir uns vorher beschnuppern, waren seine Worte. Ich beschnupperte einen aufgeweckten, hellwachen, neugierigen, zugewandten und aufrechten Menschen, der mir sofort sympathisch war. Er bot mir das Du an, weil in Schweden sowieso alle Du sagen, und plauderte mit mir so ungezwungen und interessiert, als würden wir uns schon lange kennen. Anschließend eilte er, adrett gekleidet und voller Elan, voraus in die Geschäftsstelle der Bundesärztekammer, wo er weit über eine Stunde Zeit für ein Gespräch hatte. Ich habe schon einige Menschen kennengelernt, die ihren 90. Geburtstag hinter sich hatten, sogar schon 300-Jährige. Aber die Lebenskraft, die Leon in seinem hohen Alter versprüht, ist bemerkenswert und einzigartig. Hier ist der erste Teil unseres Gesprächs.
Ich war gestern bei einer zu unserem Gespräch passenden Veranstaltung des Lancet, des englischen Wissenschaftsjournals, die eine Kommission eingesetzt haben vor 3 Jahren, die sich mit dem medizinischen Verbrechen oder Verbrechen durch deutsche Mediziner begangen während des Holocausts befasst haben. Und das war eine sehr eindrucksvolle Veranstaltung, weil da waren auch Holocaust-Überlebende, die aus persönlichem Erleben beschrieben haben. Und es ging natürlich thematisch im Wesentlichen darum, dass nicht nur Herr Mengele ganz furchtbare Dinge an Menschen vorgenommen hat in den KZs, sondern dass die deutsche Ärzteschaft an vielen anderen Stellen die Euthanasie, aber auch dass wissenschaftliche Fachgesellschaften und universitäre Forschungseinrichtungen sich sehr gemein gemacht haben mit den Nazis und dass unser Berufsstand in dem Kontext eine sehr unrühmliche Vergangenheit hat. Und da muss man sagen, bei der Überlegung, wie kommt das, dass die Medizin davon so leicht mitgemacht hat oder in so großer Zahl, das hat auch was mit einer Entmenschlichung zu tun. Ein bisschen eine Entmenschlichung, die auch mit der Wissenschaft, der rationalen Wissenschaft des 19. Jahrhunderts, zunächst jedenfalls ein bisschen auch einhergegangen ist. Ja, man hat das unter sehr technokratischen Gesichtspunkten betrachtet.
Mechanisiert, routinisiert.
Ja, so ist das. Ja.
Es stimmt ja auch zum Teil, dass 70-80% banale Schwierigkeiten sind, Beschwerden, die leicht zu behandeln sind und die wirklich schwerwiegenden, ernsten Patienten sind seltener, dass man leicht dann in Routine verfällt und einfach abhakt. Aber das ist eben eine Gefahr, davor man sich wirklich wehren sollte.
Die muss man reflektieren.
Diese muss man bewusst,
genau
bewusst
so ist das.
Stellung nehmen dagegen, dass man nicht in diese Routine verfällt. Denn das ist dann Tod für den Mediziner. Ist ja kein Arzt mehr, ist ein Handwerker. Und vor allem, weil die deutsche Sprache, der einzige mir bekannte Sprache, hat ein Wort, das so viel Bedeutung hat. Beruf durch Anhängen von Unk, Berufung, kriegt dieses Wort einen völlig anderen Inhalt. Und dass dieser Inhalt, das ist doch das, was wir Ärzte, es uns eigen sein sollte. Es ist eine Berufung zum Teil, mehr oder weniger. aber nicht ganz ohne.
Es ist jedenfalls kein Job im amerikanischen Sinne.
Das ist kein Handwerk.
So ist es.
Mhm. Also Handwerk kann auch sehr künstlerisch sein und sehr begabt. Nichts gegen Handwerk. Aber mit Menschen zu tun haben, dass Menschen von dir abhängig sind, das ist was anderes.
Ich glaube, es sind drei Aspekte. Es ist Handwerk, also tatsächlich manuelles, Fertigkeiten bis hin zum Umgang mit Technik auf der einen Seite. Es ist dann gleichzeitig die rationale Durchdringung dessen, was man dort tut. Und es ist auch die emotionale und soziale Kompetenz, die man besitzen muss.
Verantwortung.
Und Verantwortung.
Ja. Mit Verantwortung.
Also ich würde es natürlich mal wieder viel salopper formulieren als Sie beide Intellektuelle. Ich würde sagen, ein Tischler kann ein guter Tischler sein, ohne Empathie mit dem Holz zu haben.
Das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. Da würde ich widersprechen.
Okay.
Ein Tischler, der kein besonderes Verhältnis zu Holz hat, wird kein guter Tischler sein.
Okay, gut. Aber es wäre mir immer noch lieber als ein Arzt, der kein gutes Verhältnis zu Menschen
hat. Und ich bin nicht Anthroposoph, aber ich glaube das trotzdem.
Okay, aber ich glaube, sind jetzt thematisch tatsächlich sind wir beim Herbert-Levin-Preis. Und das Interessante ist vielleicht, bevor wir über den Preis sprechen, Sie haben gesagt, Sie haben einige Parallelen, auch biografische zu Herbert-Levin.
Ja, ich habe ein bisschen nachgeschaut und wirklich, erstens, beide Ärzte, das ist ja selbstverständlich, aber dann haben wir die gleiche Spezialität ausgeübt. Er war Frauenarzt Geburtshelfer und ich bin auch Frauenarzt und Geburtshelfer. Und das Schicksal hat uns zusammengebracht, ohne dass wir da voneinander gewusst haben. Wir waren beide im Diesmannstadt Ghetto gefangen. Er kam dazu wahrscheinlich 1941, 42 oder 43. Da kam eine Woge von deutschsprachigen Juden aus Deutschland, Österreich, Luxemburg. Und denen ging es furchtbar. Diese Umstellung aus dem Leben im westlichen Standard, auch wie es trotz Verfolgung, Beschränkungen, war es kein Vergleich mit dem Elend im Osten. Mhm. Und ich hatte so ein paar Bilder. Ein Mädchen, vielleicht 12 Jahre, mit einem kleinen Bruder, steht an der Ecke und bettelt um Geld und singt. Mamachi, kauf mir ein Pferdchen wäre mein Paradies. Und bis heute habe ich das Gefühl des damals empfundenen Mitleids. Sie tat mir so leid, keine Eltern. Sie allein ein Mädchen mit dem kleinen Bruder, wie das ihnen ergehen. Und die sind sehr schnell eingegangen, die meisten nach Kunhof, des ersten und einzigen reinen Todeslager, wo die Menschen angebracht wurden und sofort getötet. Und zwar auf eine neue Art. Die waren sehr erfindungsreich im Töten, die Nazis, Nationalsozialisten. Nämlich, die wurden angekommen, in ein Gebäude gebracht, entkleiden, rausgehen am Ausgang. War in der Öffnung offenes Lastauto wie Möbeltransport, dann hermetisch zugeschlossen. Und der Fahrer wusste genau, wie viel lange er fahren muss, bis die Schreie aufhören. Die Abgase wurden abgeführt nach innen. Kohlenoxid, Kohlenmonoxid, furchtbarer Tod. Und die meisten sind dann wirklich verschwunden. Dann kam die große Sperre in Ghetto Diesmannstadt, September 1942, wo 15.000 ungefähr verschwunden war, auch nach Kulmhof. Denn die Nazis konnten sich nicht denken, dass es im Ghetto Einwohner gibt, die nicht nützlich sind. Denn das wurde ja umgewandelt, das ganze Ghetto, in ein großes Arbeitslager eigentlich, mit verschiedenen Spezialitäten. Auf jeden Fall Kranke, Alte über 65 und Kinder unter 10 Jahren, die nicht im Arbeitsprozess eingespannt wurden, dass sie auch Lebensmittelkarten bekommen und nicht, das kann man ja nicht in Frage. Kann man doch nicht dulden. Die gingen von Wohnung zu Wohnung und alle Alte, Kranke und Kinder mit den Säuglingen aus den Armen der verzweifelten Mütter gerissen, rücksichtslos. Und die waren weg, war große Trauer dann die nächste Zeit im Ghetto. Mhm. Diese Grausamkeiten, diese Art Rücksichtslosigkeit, diese Art überwinden einem auf zwei Beinen stehenden Menschenwesen als Nichtmenschen zu sehen und imstande zu sein, den Begriff, das ist auch ein Mensch, wegzuschalten, das hat der Goebbels geschafft mit seiner Propaganda.
Für mich ist es, muss ich ehrlich sagen, sehr eindrucksvoll, Herr Weintraub, von einem Menschen so in der Nähe. Ich habe noch niemals in meinem Leben mit einem Holocaust-Überlebenden mich persönlich so austauschen können wie jetzt mit Ihnen. Und es ist für mich natürlich unabhängig davon, solange wie ich denken kann, solange wie ich mich mit Geschichte befasst habe in der Schule, und ich habe gerne Geschichte und so, wir haben einen sehr guten Geschichtslehrer gehabt und wir haben das sehr intensiv besprochen, diese Dinge. Auch in meinem Elternhaus war das immer Thema. Und es ist natürlich für einen Nachgeborenen einfach, das bleibt eines der größten Fragezeichen, was man überhaupt hat. Wie kann in einem Land, in dem sozusagen wir von einem christlichen Abendland sprechen, als sozusagen Leitkultur, ja, unseres Landes, in dem wir Musik, Literatur, Kultur auf
Volk
höchstem Niveau,
der Dichter und Denker.
So, als Volk der Dichter und Denker gelten und galten. Wie kann in einem solchen Land, wie können dort Menschen leben, die das getan haben, die mit einer solchen Gleichgültigkeit, einer solchen Menschenverachtung, einer solchen Verrohung, einer Abstumpfung, die ja kaum beschreibbar ist, so etwas tun, das ist für mich eigentlich erschütternd, weil furchterregend, weil man sagen muss, die einzige Lehre daraus ist für mich jedenfalls, dass das jederzeit wieder passieren kann.
Mhm. Ist auch geschehen. Am 7. Oktober dieses
Israel.
Jahres
ja.
Wachten wir auf in Tel Aviv, ja. Ich und meine Frau Eva Maria. Sirenen, wir glaubten, es sind Kranken, Ambulanz oder Feuerwehr, aber es dauerte so lange. Dann kam Aufschläge, ein paar Straßen weiter wurde ein Haus getroffen. Und da war ich auf einmal wieder im September 1939.
30, ja.
Der gleiche Schauer hat mich da ergriffen und so. Angst,
ja.
Auch Angst.
Ja. Und Menschen, die das erlebt haben, wie Herr Weintraub, und dann nochmal in einem solchen Kontext das erlebt haben.
Aber dann die Art, wie Hamas die Menschen umgebracht hat. Säuglinge verschleppt, 6 Monate, Kinder als Geisel genommen und diese Grausamkeit gefilmt, wie sie Kinder Köpfe abschneiden.
Ja.
Also das hat doch überstiegen das, was die Nazis gemacht haben. Und das ist für mich ein furchtbares Erlebnis, dass das leider wieder möglich ist.
Also ich glaube, es gibt gar keine gute Überleitung zurück zum Herbert-Lewin-Preis. Ich möchte aber trotzdem noch mal dahin kommen, weil das ist ja letzten Endes, Sie haben gerade gesagt, Herr Reinhardt, es ist letzten Endes, und ich würde mal die These wagen, es bleibt unbegreiflich, wie das sein konnte. Man kann 1000 Gründe und Ursachen haben, wie das passieren konnte, aber es wird
es trotzdem... Es gibt dazu ja viel Literatur.
Genau.
Ich lese immer wieder mal darüber.
Ja.
Es gibt immer wieder
aber
auch mal
nicht
Neues.
Genug. Ich habe immer das beanstandet, dass es zu wenig über die Mentalität der Täter.
Wir kommen gleich zu Herbert Lewin, verspreche ich Ihnen. Aber trotzdem einen Satz noch dazu. Es gab in den, ich glaube, es waren Ende der 80er Jahre, die Diskussion um den amerikanisch-jüdischen Historiker Daniel Goldhagen.
Mhm. Ja.
Der damals die These aufstellte, dass Deutschland ein besonders sozusagen faschismusgefährdetes Land ist.
Mhm.
Und dem habe ich damals zugestimmt, dem stimme ich bis heute zu.
Mhm.
Und das war eine sehr lebendige intellektuelle Debatte im deutschen Feuilleton. Und das sollten wir immer sozusagen uns vor Augen führen. Und insofern, Herr Weintraub, gebe ich Ihnen völlig recht, die Diskussion darum, die Überlegung, die man anstellen muss, warum geschah das, muss uns unverändert intensivst befassen, auch um sicherzustellen, dass es nie wieder geschieht.
Ich glaube, wir sind ja gar nicht weit weg vom Preis, denn das wollte ich gerade
sagen. Nein, der hilft dabei.
Genau, denn das ist ja die Idee. Die Ärzteschaft kümmert sich jetzt um das, was Sie selber oder ihre Vorgänger zumindest beigetragen haben zu dem Gräuel. Und Sie versuchen, das besser zu verstehen.
Und darum bin ich so positiv, wirklich und dankbar dem deutschen Staat, wie mein Schwager, meine Frau, ein Richter in Köln, als er mir betont hat, dass Deutschland ein Rechtsstaat ist nach dem Krieg.
Ja.
Und es gibt kein Land in Europa, meines Erachtens, das so intensiv mit der Vergangenheit arbeitet, versucht das zu überwinden. Und es gibt kaum eine Ortschaft in diesem Lande, in Deutschland, wo nicht Zeichen von dem Geschehenen zu finden sind.
Mhm.
Man hat es nicht unter den Teppich geschoben.
Nein, das hat man nicht. Es gab schon die große Ausstellung im Deutschen Reichstag 1871, 1971, die habe ich als Elfjähriger besucht mit meinen Eltern, einen Berlin-Besuch. Das war eine große Ausstellung, in der man versucht hat, die Kontinuität der Geschichte, die Entwicklungen, die sozusagen von 1871, Deutsche Reichsgründung, dann Nationalstaat, nationales Bedürfnis, Erster Weltkrieg und allem, was dazugehörte, zum Nationalsozialismus führte und dann auch darüber hinaus, Das war eine epochemachende Ausstellung zu dem damaligen Zeitpunkt in dem noch völlig kaputten Reichstag. Und ich glaube, dass man das wirklich mit Fug und Recht sagen darf, dass wir in Deutschland da einen hohen Grad an Selbstreflexion haben, definitiv. Aber sie muss bestehen bleiben. Und ich finde es, das darf an dieser Stelle auch mal gesagt werden, jedenfalls das ist meine persönliche Meinung, dazu stehe ich auch öffentlich, wenn im Deutschen Bundestag der Vorsitzende einer Partei davon spricht, dass die Jahre 1933 bis 1945 in der deutschen, vor dem Lauf der deutschen Geschichte ein Vogelschiss war, dann haben solche Leute im Deutschen Bundestag nichts verloren. Nichts.
Erklären Sie unseren Hörerinnen und Hörern trotzdem, wenn Sie es noch nicht wissen, nochmal, was der Herbert-Lewin-Preis ist, wofür er da ist.
Der Herbert-Lewin-Preis ist 2006 von der Kassenärztin-Bundesvereinigung, der Kassenzahnärztin-Bundesvereinigung, der Bundeszahnärztekammer und der Bundesärztekammer ausgelobt als ein Preis, als ein Forschungspreis für Forschungen, die sich mit der Rolle der Ärzteschaft in der NS-Zeit befassen und die aufarbeiten und wird unregelmäßig seitdem vergeben, alle 2-3 Jahre, nicht jedes Jahr. Und wir haben, glaube ich, insgesamt 18 Preisträger, ich weiß nicht ganz genau, oder 17 gehabt und 6 Extrapreisträger. Also es sind jedenfalls viele Arbeiten an der Stelle prämiert worden und wir wollen damit auch darauf aufmerksam machen, dass es unverändert notwendig ist, diese Aufarbeitung fortzusetzen. Und dass wir auch immer wieder noch neue Erkenntnisse gewinnen. Man darf feststellen, dass die deutsche Ärzteschaft immerhin bis Anfang der 90er Jahre gebraucht hat, um sich offen und dann auch sozusagen nachforschend zu dieser Vergangenheit zu bekennen. Es ist erst der Präsident Carsten Villmer gewesen, mein Vorgänger, der sich sozusagen dem offen gegenüber aufgestellt hat und sich offen dazu bekannt hat, dass viel Schuld auf der deutschen Ärzteschaft in dieser Zeit liegt und es angeregt hat, das aufzuarbeiten. Und seitdem geschieht das auch. Wir sind nicht der einzige Berufsstand, der in der Zeit nach 1945 lange gebraucht hat, das zu erkennen. Es gibt auch viele andere Berufe, in denen das sehr spät stattgefunden hat, so wie die Aufarbeitung sowieso erst eigentlich, ich sag mal, vielleicht dann doch erst Anfang der 70er Jahre wirklich richtig begonnen hat. Davor ist viel natürlich kaschiert worden. Ich habe gerade gelesen, zum 100-jährigen Geburtstag des Journalisten Rudolf Augstein, den ich sehr verehrt habe als Spiegelgründer und Herausgeber, dass sie in dem Beginn des Spiegels Mitarbeiter auch von Augstein gearbeitet haben, die Nationalsozialisten waren. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja? Der Sturmgeschütz der Demokratie, in Anführungszeichen, wie der Spiegel genannt wurde später, hatte also tatsächlich auch, jedenfalls in den ersten 10 Jahren, weil viele Menschen in dieses System verstrickt waren und weil es nur den wenigsten geglückt ist, sich davon freizuhalten, auch vielleicht die Zivilcourage zu besitzen, unter der Inkaufnahme vielleicht auch persönlicher Nachteile, sich nicht gemein zu machen.
Und darum passt eben dieser Preis ins Bild, was wir gerade besprochen haben, Mentalität der Täter. Denn diese Gruppe der Nationalsozialisten, die Ärzte, dessen Namen der Preis verteilt wird, die Forschung über die Haltung dieser Gruppe, das sind eben Täter.
Natürlich.
Ganze Euthanasie, arme Menschen, die ganzen psychiatrischen Abteilungen alle ermordet. Und dann die Haltung der Urteilung, Mensch oder Nichtmensch.
Ja.
Was ist? Vor allem die Haltung, einen Menschen als Nichtmensch anzuschauen, Übermensch und Untermensch, Begriffe zu schaffen. Also dieser Preis hilft uns, weil die Forschung gelohnt wird in diesen Bereichen. Das ist das Positive dieses Preises.
Ich mache nochmal eine bisschen polemisierende Bemerkung, aber die mache ich bewusst. Gestern bei der Veranstaltung hat mich sehr beeindruckt eine Frau, die Betroffene der Euthanasie war, als Nachfahrin einer Familie, die von Euthanasie betroffen war. Und die ist heute Vorsitzende einer Organisation, die sozusagen die Geschädigten und die Opfer vertritt. Glücklicherweise auch noch in einer weiteren Generation. Und die stellte fest, dass der Begriff des lebensunwerten Lebens, der ja sozusagen der Euthanasie als, wenn man so will, Urgrund zugrunde liegt, also diese überhaupt die Überlegung, was ist wertes und unwertes Leben, stellt ja schon das Problem dar, beschreibt es. Und sie zog eine Parallele von der Tatsache, dass es für sie kein unwertes Leben gibt und dass man überhaupt jemals darüber nachgedacht hat, ob lebenswert ist oder auch nicht, auch in heutiger Debatte eine Rolle spielt. Zum Beispiel bei der Fragestellung assistierten Suizids oder auch der pränatalen Diagnostik. Darüber haben wir im Bundesärztekammervorstand auch schon mal diskutiert. Wenn bei der pränatalen Diagnostik eine Schädigung des Kindes oder eine Behinderung intrauterin festgestellt werden kann. Ich finde es schon in Ordnung, dass das möglich ist, dass man das Wissen darum erfährt. Aber die Entscheidung von Eltern, ob sie dieses Kind zur Welt kommen lassen wollen und dann betreuen und großziehen möchten und sich um es kümmern müssen, muss genauso hundertprozentig akzeptiert sein, wie unter Umständen die Entscheidung von Eltern, die sagen, wir können das nicht und wir schaffen das vielleicht auch nicht und wir zerbrechen vielleicht daran. Beides kann ich nachvollziehen. Aber es darf nicht so sein, dass es zu einer Art sozialem Anspruch wird. Wie kannst du ein behindertes Kind zur Welt bringen? Mhm. Ja, also auch bei der Überlegung zu solchen Fragestellungen moderner Medizin und moderner Möglichkeiten ergibt sich die Fragestellung des Lebens unwerten. Und das muss uns bewusst sein, auch vor dem Hintergrund der Geschichte.
Ich würde an dieser Stelle gerne fragen, wenn wir über die Schuld der Ärzte sprechen und so weiter und so fort. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn Sie Ende der 40er Jahre in Deutschland studiert haben, dass da nicht auch Leute unter den Studenten saßen, die vielleicht noch vor ein paar Jahren glühende Anhänger der Nazis waren. Und ich weiß auch nicht, ob nicht auch ein paar Professoren vielleicht noch dabei waren, die da eine gewisse Vergangenheit zum Beispiel haben. Ja, haben Sie darüber mal nachgedacht?
Ja, ich wusste das. Ich habe unangenehm wahrgenommen, als ich ein einziges Mal im Zimmer von Professor Martius in Göttingen war, der bekannte, berühmte Martius, Frauenarzt, hatte Hitlers Bild noch in seinem Zimmer. Sein Sohn ist dann in München Professor gewesen, in der Frauenklinik. Ich war mir bewusst, dass ich unter Deutschen bin, aber es gab nach dem Immanuel Kant kategorischer Imperativ, ich will Arzt werden. Ich will mein Studium machen und mich nicht stören lassen, genauso wie später auch in meiner Sturm- und Drang-Periode nach links, auch wenn ich engagiert bin, sozial und aktiv, politisch. In der FDJ-Hochschulgruppe in Göttingen, Hauptziel war doch Arzt werden. Mhm. Und nichts sollte mich davon abbringen oder nichts erschweren oder verzögern, diesen Weg, um das zu erreichen, dieses Ziel.
Wieso eigentlich speziell Frauenheilkunde und Geburtshilfe? War das auch so eine Entscheidung aus dem Unbewussten oder haben Sie das ganz bewusst?
Das war eine ganz rationelle Überlegung. Emotionell gesehen, gefühlsmäßig war so viel mit Tod, dass ich mir gedacht habe, es wäre doch schön, wenn ich zum Leben helfen kann. Also das Mensch zur Welt kommen. Mhm. Und vor allem die, denen wir das Leben verdanken, also Frauen zu helfen. Mhm. Denn es stimmt doch, dass der Einsatzbeitrag des männlichen Teiles des neuen Lebens ist ja mikroskopisch. Mhm. Braucht man nur ein Spermium von den 120 Millionen, die das Eierchen befruchten. Aber dann die Frau hat dann die Schwangerschaft auszutragen. In meiner Auffassung muss man unterscheiden zwischen normalen, genannt Physiologie, und biologisch, das auch Abweichungen, Pathologie beinhaltet. Mhm. Eine Schwangerschaft und Geburt sind keine Physiologie. Mhm. Denn es kann ja vorkommen, dass man daran leiden kann, Beschwerden bekommen kann unter der Schwangerschaft und sogar auch sterben kann bei der Geburt. Mhm. Die Morbidität und Mortalität im Zusammenhang mit Schwangerschaften und Geburten ist nicht null. Mhm. Und darum sollten wir Männer eigentlich die Frau, ich finde, viel besser betrachten und behandeln, als es oft leider geschieht.
Könnte auch ein zusätzlicher Grund gewesen sein, dass Sie eben auch mit Ihrer Mutter und Ihren Schwestern aufgewachsen sind, also praktisch immer von Frauen auch umgeben waren?
Ich glaube nicht, dass das eine Verbindung hat, einen Bezug oder Zusammenhang hat. Das ist ganz erdacht, durchdacht, überlegt. Mhm. Ich wollte Neurologe sein. Weil Neurologie ist so logisch. Mhm. Ich stelle im Gehirn Effekt, deutlich die Richtung und die Nervenbahnen. Das hat mir sehr zugesagt, weil ich bin sehr viel Logik, viel Überlegungen, viel Denken, wie das Gewebe in diese Kapseln, diesem Schädel wirklich anwenden. Das ein Stückchen Fleisch, kann man sagen, und hat solche Fähigkeiten. Mhm. Von bis zum Mond landen, aber auch zum Menschen töten. Leider. Und darum pflege ich abzuschließen bei meinen Schülern, wenn ich meine Vorträge halte, über Bericht über mein Leben, meine Lebenserfahrungen, dass der ganze Rassismus platt zu Boden fällt, weil die heutige Wissenschaft unzweideutig bewiesen hat, dass es keine Menschenrassen gibt. Das DNA zeigt, dass es nur eine Menschenrasse gibt, Homo sapiens, auch wenn manche noch das Neandertaler Gehirn bewahrt haben. Und zweitens pflege ich Ihnen zu sagen, wenn ich einen Patient operiere, wie auch die Haut eine Farbe hat, wie auch die Farbe der Haut gefärbt ist, wenn ich den Skalpell ansetze, das Gewebe unter der Haut ist hundertprozentig identisch im Aussehen bei allen Menschen. Und zum Abschluss pflege ich zu sagen, wir leben auf dieser Erde. Die Astronomen haben bewiesen, dass es nicht nur Tausende, Millionen, Trillionen solche Galaxien gibt, Millionen Lichtjahre entfernt. Da sind also unser Platz auf der Erde mikroskopisch, ein Stäubchen im Weltall. Und auf diesem Stäubchen die Bevölkerung noch zu unterscheiden, in sich streitende Gruppen, ist das nicht Wahnsinn? Mhm. Ist das nicht absurd? Und es ist ja, finde ich, billig. Es kostet überhaupt nichts, wenn man miteinander im Frieden lebt. Mhm. Und Krieg ist so unökonomisch, abgesehen von dem Allerwichtigsten, man tötet Menschen. Und Menschenleben ist für mich als Arzt das Allerwichtigste. Es kostet ja auch so viel. Waffen produzieren, Uniforme und dann Verpflegung und Verlegung, Kasernen. Das ist ja so teuer, wieso sich die Länder diese Last auf sich nehmen, diese Ausgaben zu haben, mhm, im Namen von irgendetwas.
Du bist jetzt bald 100 Jahre auf dem Planeten. Du hast viel schrecklichere Zeiten durchgemacht, aber wahrscheinlich auch bessere Zeiten. Du hast gesagt, dass du am 7. Oktober in Tel Aviv warst. Ich mag mir gar nicht ausmalen, sozusagen, welche Ängste du da wieder ausgestanden haben magst. Es gibt Leute, die zutiefst kulturpessimistisch sind und sagen, alles geht jetzt wieder den Bach runter. Andere weisen darauf hin, dass es immer Auf- und Abbewegungen geben in der Geschichte. Wie beurteilst du unsere Zeit? Bist du optimistisch, pessimistisch?
Ich bin ein unheilbarer Optimist. Denn dass ich überlebt habe und lebe, Lebensfreude ist so stark, dass das die Basis ist, der Grund meines Optimismus. Und meine geistigen Vorväter sind die Philosophen in Frankreich vor der Französischen Revolution, die also die Fürsprecher waren der Demokratie, des Menschenrechts, Abschaffen von Feudalismus. Und die drei Worte Liberté, Egalité, Fraternité sind für mich keine leeren Worte. Ich versuche, die zu leben. Denn das gibt uns die Hoffnung, dass der gesunde Menschenverstand, Common Sense, doch irgendwann siegen wird und unser Leben mit Menschen zu regeln und zu gestalten, eben gesunder Menschenverstand.
Du schreibst in deinem Buch, dass an vielen Stellen Vergebung nicht möglich ist, aber trotzdem Versöhnung. Wie geht das, Versöhnung ohne Vergebung?
Ja, vergeben heißt verzeihen, mhm, und das kann ich mir nicht denken, solche Untaten zu verzeihen, als zu entschuldigen. Aber ich bin auch der Meinung, als denkender Mensch, dass diese Spirale des Bösen, der gegenseitigen Anklagen, Beschuldigungen und Revanche, irgendwann doch rationell ein Ende nehmen muss, nach einem Saldo. Das Saldo ist wichtig, genauso wie bei den Ärzten heutzutage, ohne die richtige Abrechnung. Wirklich sehen und erfahren, was die Ärzte während der Nazizeit angerichtet haben gegenüber anderen Menschen, ohne diese Abrechnung, dieses Bewusstwerden dessen, um eben dieses zu ändern und nie zu wiederholen, kann es nicht ein Abrechnung sozusagen Abschluss geben, um dann weiter in Frieden mit, durch Versöhnung, weil Versöhnung sind auch mehrere Gruppen beteiligt. Mhm. Vergeben tut man Person zu Person, mehr individuell. Aber dieses Kollektive, dieses allgemeine Überwinden dieser Zeit von Bösen gibt es nur durch Versöhnen. Dass man beide Seiten sind sich bewusst, was geschehen ist, mhm, und wollen weiter zusammenleben, mhm, dann ist man fähig zur Versöhnung. Darum heißt das Buch Die Versöhnung mit dem Bösen.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@brek.de.